Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde am 8. Januar 1935 in Tupelo, Mississippi geboren. Schon der Anfang meines Lebens war von Gegensätzen geprägt. Meine Mutter Gladys brachte Zwillinge zur Welt, doch mein Bruder Jesse Garen kam tot zur Welt. Ich war derjenige, der blieb. Von da an war meine Mutter überzeugt, dass ich etwas Besonderes in mir trug, fast so, als hätte ich die Kraft von uns beiden geerbt. Mein Vater Vernon war ein einfacher Mann, ein Tagelöhner, der sich von Job zu Job hangelte. Wir lebten in einem kleinen Shotgun-Haus, kaum größer als eine Garage. Es war eng, kalt im Winter und brütend heiß im Sommer, aber für mich war es die ganze Welt. Geld war immer knapp. Ich erinnere mich, wie meine Mutter die Rechnungen stapelte und oft nicht wusste, wie wir über die Runden kommen sollten. Doch in all der Armut gab es einen Reichtum, der unbezahlbar war: Musik. Schon als kleiner Junge hörte ich den Gospel in der Assembly of God Church. Diese Lieder waren voller Feuer, voller Seele. Ich stand dazwischen, spürte den Rhythmus, die Stimmen, die Hände, die klatschten. Und ich wusste, dass da etwas Größeres war, das mich rief. In der Schule war ich eher ein Außenseiter. Ich war schüchtern, hielt mich zurück und viele hielten mich für seltsam mit meiner Liebe zur Musik. Aber wenn ich sang, veränderte sich alles. 1945, da war ich gerade 10 Jahre alt, stand ich zum ersten Mal auf einer Bühne beim Mississippi-Alabama Fair and Dairy Show. Ich sang Old Shep, ein trauriges Lied über einen Hund, und obwohl ich keinen Preis gewann, wusste ich, da passiert etwas, wenn ich singe. Menschen hörten mir zu. Meine Eltern konnten mir kaum etwas schenken, aber sie taten etwas, das mein Leben veränderte. Zum 12. Geburtstag bekam ich meine erste Gitarre. Es war nicht das Fahrrad, das ich mir eigentlich gewünscht hatte, aber als ich die Saiten zum ersten Mal berührte, wusste ich, dass dieses Geschenk mehr wert war als alles andere. Ich nahm die Gitarre überall hin mit, auf die Veranda, zur Schule, manchmal auch heimlich ins Bett. Ich übte, bis mir die Finger wehtaten und brachte mir Akkorde bei, die ich von Nachbarn oder Lehrern aufschnappte. Musik wurde mein Rückzugsort. Ich sog alles auf, was mir begegnete. Die Spirituals der Kirche, die Country-Klänge im Radio und wenn wir durch die Straßen gingen, hörte ich die Blues-Musiker aus den schwarzen Vierteln. Diese Mischung aus verschiedenen Welten wurde zu meinem Fundament. Ich merkte, dass Musik keine Grenzen kennt. Sie ist ein Strom, der alles verbindet. Schwarz und weiß, arm und reich, jung und alt. Meine Mutter war mein engster Mensch. Sie beschützte mich, hielt zu mir, auch wenn die anderen Kinder lachten oder Lehrer mich nicht ernst nahmen. Sie sagte immer: Elvis, du bist etwas Besonderes. Ich trug diese Worte wie ein Geheimnis in mir. Vielleicht war es das, was mich antrieb, der Glaube meiner Mutter, dass mein Leben eine Bedeutung haben würde. Tupelo war nicht leicht, aber es machte mich hungrig. Ich wusste, dass es mehr geben musste als diese staubigen Straßen und die ständige Sorge ums Geld. Jedes Mal, wenn ich die Gitarre spielte, spürte ich diesen Traum, dass ich irgendwo hingehören könnte, wo ich frei war, wo ich meine Stimme in die Welt hinausschreien konnte. Und so stand ich da. Ein schüchterner Junge mit zu großen Träumen für ein zu kleines Haus. Ich wusste noch nicht wie, aber ich spürte, dass mein Leben nicht in Tupelo enden würde. 1948 zog meine Familie nach Memphis, Tennessee. Ich war 13 Jahre alt, als wir unser kleines Haus in Tupelo hinter uns ließen und mit einem alten Lastwagen in die Stadt fuhren. Memphis war für mich wie eine andere Welt. Lauter, größer, lebendiger. Die Straßen waren voll von Musik, Gerüchen und Stimmen, die mich sofort in ihren Bann zogen. Wir zogen in den Lauderdale Courts, eine Sozialwohnung für Familien, die kaum etwas hatten. Es war kein glamouröses Leben, aber für mich war es eine neue Bühne. In diesen Straßen hörte ich den Blues aus jeder Ecke. Gospel in den Kirchen, Country im Radio. Memphis war ein Schmelztiegel und ich tauchte kopfüber hinein. In der Schule war ich noch immer der stille Junge mit der Gitarre. Ich war keiner, der in Sport glänzte oder besonders beliebt war. Aber die Musik, sie war mein Ticket, mein Ausweg. Ich trug meine Haare länger, als es üblich war, und meine Klamotten hatten oft einen Hauch von Eigenart. Manche lachten darüber, manche fanden es verrückt, aber ich begann, meinen eigenen Stil zu finden. Nach der Schule zog es mich oft auf die Beale Street. Dort spielte das Leben. Schwarze Musiker standen auf den Ecken, spielten ihre Gitarren, sangen Lieder voller Schmerz und Hoffnung. Ich lauschte stundenlang, sog jeden Ton auf, jede Geste, jede Melodie. Künstler wie B.B. King oder Howlin' Wolf waren für mich Helden. Ich war nur ein weißer Junge mit großen Augen, aber die Musik sprach zu mir, als wäre sie auch meine Geschichte. Zu Hause übte ich, bis meine Finger wund waren. Ich spielte Country, ich spielte Gospel und ich versuchte, den Blues nachzuahmen, den ich in den Clubs gehört hatte. Diese Mischung wurde zu meinem eigenen Sound, ohne dass ich es damals schon wusste. Meine Mutter machte sich Sorgen um mich. Sie sah, wie sehr ich in die Musik versank, und sie wusste, wie schwer das Leben eines Musikers sein konnte. Aber sie hielt immer zu mir. Mein Vater war skeptischer. Er wollte, dass ich einen ordentlichen Job finde, Sicherheit habe. Doch wenn ich die Gitarre in der Hand hielt, wusste ich, dass ich für etwas anderes bestimmt war. Eines Tages als Teenager nahm ich all meinen Mut zusammen und ging ins Memphis Recording Service, das Studio von Sam Phillips, das später zur legendären Sun Records werden sollte. Ich wollte für $4 eine Platte aufnehmen, nur für meine Mutter als Geschenk. Ich sang My Happiness und That's When Your Heartaches Begin. Es war nichts Besonderes, nur ein Junge mit Gitarre, aber für mich war es ein heiliger Moment. Zum ersten Mal hörte ich meine eigene Stimme von einer Schallplatte. Sam Phillips war damals nicht im Studio, aber seine Assistentin Marion Keisker hörte mich. Sie machte sich eine Notiz. Mein Name, meine Stimme. Ich ahnte nicht, dass dieser kleine Besuch mein Leben verändern sollte. Memphis formte mich. Die Stadt war hart, voller Gegensätze, voller Musik und voller Träume. Ich arbeitete nebenbei als Lastwagenfahrer, ging zur Schule, versuchte meinen Platz in der Welt zu finden. Aber immer, immer war da die Musik. Sie ließ mich nicht los. Ich war noch kein Star, noch nicht einmal jemand, den man sich merkte. Aber ich fühlte, dass ich mich auf etwas zubewegte, dass diese Straßen, diese Klänge, diese Nächte auf der Beale Street mich zu etwas Größerem führen würden. Und so stand ich da. Ein junger Kerl mit Gitarre, einem Kopf voller Melodien und einer Sehnsucht, die größer war als alles, was ich bisher gekannt hatte. Ich war bereit, meinen Weg zu gehen, auch wenn ich noch nicht wusste, wohin er mich führen würde. Es war 1954. Ich war gerade 19 Jahre alt und arbeitete tagsüber als Lkw-Fahrer bei Crown Electric in Memphis. Ich lieferte Pakete aus, fuhr quer durch die Stadt, aber in meinem Herzen war ich kein Fahrer, sondern ein Sänger. Jedes Mal, wenn ich am Memphis Recording Service vorbeikam, zog es mich dorthin zurück. Ich wusste, irgendwann würde etwas passieren. Sam Phillips, der Studiobesitzer, hatte ein Gespür für Talente, vor allem für schwarze Musiker, die damals kaum Chancen im Mainstream hatten. Er suchte nach jemandem, der deren Musik einem weißen Publikum näher bringen konnte. Er wusste noch nicht, dass dieser jemand vielleicht ich sein könnte. Anfang 55 bat mich Marion Keisker, seine Assistentin, erneut ins Studio zu kommen. Sam wollte mich hören. Ich war nervös wie noch nie. Meine Hände zitterten, als ich die Gitarre hielt. Ich sang Balladen, Country-Songs, versuchte alles, was ich kannte. Aber Sam schien nicht beeindruckt. Stundenlang spielten wir herum, ohne dass der Funke übersprang. Es war spät am Abend, fast schon vorbei, als ich plötzlich anfing, aus Spaß That's All Right von Arthur Crudup zu spielen. Ich schlug die Gitarre schneller an, ließ meine Stimme tänzeln, lachte dabei. Einfach nur zum Spaß. Bill Black am Bass und Scotty Moore an der Gitarre stiegen ein. Auf einmal war da ein Groove, ein Feuer. Sam kam aus dem Regieraum gerannt und rief, »Jungs, was war das? Mach das nochmal!« Wir spielten es wieder und diesmal nahm er es auf. »That's All Right«. Eine Mischung aus Blues, Country und etwas ganz Eigenem. Ich hatte meinen Sound gefunden. Kurz darauf spielten die Radios in Memphis meine Version. Plötzlich riefen die Leute an, wollten wissen, wer ist dieser Junge? Ich war kein Niemand mehr. Ich war Elvis Presley. Und mein Leben sollte sich von diesem Moment an für immer ändern. Die ersten Auftritte folgten. Ich stand auf kleinen Bühnen. Meine Knie bebten, meine Hände schwitzten. Aber sobald die Musik lief, war ich ein anderer Mensch. Ich bewegte mich, wie ich es fühlte. Unkontrolliert, wild, voller Energie. Manche fanden es skandalös, andere konnten die Augen nicht von mir lassen. Die Mädchen schrien, wenn ich nur die Hüften bewegte. Die älteren Generationen waren schockiert. Radiosender wussten nicht, ob sie mich spielen sollten. Country war es nicht, Blues auch nicht. Es war etwas Neues, etwas, das niemand in eine Schublade stecken konnte. 1955 war ich schon auf Tour durchs ganze Land. Mit jedem Auftritt wuchs der Tumult. Ich fuhr in einem alten Cadillac, manchmal über Nacht von Stadt zu Stadt, spielte in kleinen Hallen, in Bars, wo auch immer man uns ließ. Ich war müde, erschöpft, oft einsam, aber gleichzeitig lebte ich meinen Traum. Dann kam der große Schritt. RCA, ein Major-Label, kaufte meinen Vertrag von Sun Records für die damalige Rekordsumme von $35.000. Plötzlich war ich kein lokales Phänomen mehr. Ich war bereit für die große Bühne. Heartbreak Hotel wurde 1956 meine erste Single bei RCA. Als sie veröffentlicht wurde, änderte sich alles. Nummer 1 in den Charts, Millionen verkaufte Platten, TV-Auftritte, Schlagzeilen. Ich war von einem Lkw-Fahrer in Memphis zum King of Rock'n'Roll geworden, fast über Nacht. Aber in diesem Kapitel meines Lebens erinnere ich mich am stärksten an diesen einen Moment im Studio. Den Moment, als ich, ohne Plan, ohne Kalkül, einfach aus Spaß That's All Right spielte. Es war wie ein Blitzschlag. Ich wusste damals nicht, dass ich gerade Geschichte schrieb. Ich wollte nur Musik machen, die mich glücklich machte. Und vielleicht ist genau das Geheimnis gewesen. 1956 war mein Jahr. Innerhalb weniger Wochen war mein Name in aller Munde. Zeitungen, Radios, Fernseher, jeder sprach von mir. Von einem armen Jungen aus Tupelo war ich zum King of Rock'n'Roll geworden. Doch mit diesem Titel kam auch eine Last, die ich nie erwartet hätte. Mein erstes Mal im Fernsehen war die Ed Sullivan Show. Millionen sahen zu. Ich erinnere mich noch genau. Das Licht, die Kameras, die Anspannung. Ich stand dort, bewegte mich so, wie ich es immer tat. Voller Energie, voller Rhythmus. Und die Leute flippten aus. Mädchen schrien, weinten, manche fielen in Ohnmacht. Eltern und Kritiker dagegen empörten sich über meine Hüftbewegungen, nannten es obszön, gefährlich, moralisch verwerflich. Ich war geschockt und belustigt zugleich. Ich tanzte doch nur, wie ich fühlte. Während die einen mich als Gefahr für die Jugend sahen, machten mich andere zur Ikone. Plötzlich war ich überall, in Zeitschriften, auf Plakaten, in den Köpfen der Menschen. RCA verkaufte Millionen meiner Platten. Ich war ein Phänomen und zugleich ein einfacher Junge, der immer noch nicht ganz verstand, was da passierte. Hollywood rief, 1956 spielte ich meine erste Filmrolle in Love Me Tender. Es war eigenartig, mich selbst auf der Leinwand zu sehen. Die Kritiker waren skeptisch, manche spöttisch. Aber das Publikum liebte es. Von da an folgte ein Film nach dem anderen. Das Leben war ein Wirbelsturm. Tourneen führten mich quer durch die Staaten, mein Kalender war voll mit Konzerten, TV-Auftritten und Filmdrehs. Ich fuhr Cadillac, lebte in Hotels, gab Interviews, unterschrieb Autogramme, wo immer ich auftauchte. Doch zwischen all dem Trubel blieb kaum Platz für Ruhe. Meine Familie war mein Halt, besonders meine Mutter Gladys. Sie war mein Anker, meine beste Freundin. Sie verstand, wie sehr mich der Ruhm überforderte. Ich kaufte ihr ein Haus, später auch Graceland. Mein Zuhause, das ich 1957 in Memphis erwarb. Es war ein Traum, ein Anwesen, das nicht nur ein Haus, sondern ein Symbol für meinen Aufstieg war. Doch trotz all des Glanzes nagte etwas an mir. Der Ruhm brachte Geld, Frauen, Macht, aber auch Einsamkeit. Inmitten der schreienden Massen fühlte ich mich manchmal seltsam verloren. Ich war Elvis, der Superstar, der King. Aber in meinem Herzen war ich oft noch immer der schüchterne Junge aus Tupelo. Die Kritik hörte nie auf. Zeitungen schrieben über meine unanständigen Bewegungen. Priester wetterten gegen meine Musik. Radiosender weigerten sich, mich zu spielen. Doch je mehr sie mich verurteilten, desto mehr liebten mich die Fans. Es war, als ob die Empörung meinen Ruhm nur noch größer machte. 1957 veröffentlichte ich Jailhouse Rock. Der Song, der Tanz, die Choreografie, es war elektrisierend. Noch heute gilt es als einer meiner größten Auftritte. Ich wurde zum Gesicht einer neuen Generation, einer Rebellion, die Musik, Mode und Kultur veränderte. Aber ich spürte auch, es war ein Rennen, das ich kaum lange durchhalten konnte. Alles geschah so schnell, so intensiv. Ich wollte nur Musik machen, aber ich war zum Symbol geworden. Für etwas, das größer war als ich selbst. Und doch, diese Jahre waren der Höhepunkt. Der Moment, in dem ich zum King of Rock'n'Roll gekrönt wurde. Ich genoss es. Ich litt darunter. Und ich wusste, es gab kein Zurück mehr. 1958 traf mich die Nachricht wie ein Schlag. Ich wurde zum Militär eingezogen. Manche dachten, mein Management würde es irgendwie verhindern, mich da rausholen. Aber nein, ich ging. Für 2 Jahre diente ich in der US Army und ich wollte behandelt werden wie jeder andere. Ich wollte zeigen, dass ich trotz Ruhm noch ein ganz normaler Amerikaner war. Es war eine harte Umstellung. Statt Bühnenlichtern und Fans gab es Uniform, Drill und Kasernenleben. Plötzlich war ich nicht mehr der King of Rock'n'Roll, sondern Private Presley, Dienstnummer US5-331-0761. Ich lernte Befehle zu befolgen, im Schlamm zu marschieren, die Waffe zu tragen. Ein Teil meines Dienstes führte mich nach Deutschland, nach Friedberg in Hessen. Ich lebte in Bad Nauheim, in einem unscheinbaren Haus in einer kleinen deutschen Stadt. Es war ein fremdes Land, eine fremde Kultur. Und doch fühlte ich mich dort erstaunlich normal. Ich ging in Cafés, besuchte Tanzveranstaltungen, spielte mit Kindern Fußball auf der Straße. Für viele Deutsche war ich nicht der Superstar, sondern einfach der Amerikaner Elvis. In dieser Zeit lernte ich auch ein junges Mädchen kennen, Priscilla Beaulieu. Sie war gerade 14 Jahre alt, Tochter eines Offiziers. Wir sahen uns oft und obwohl es zunächst unschuldig begann, sollte sie später meine Frau werden. Deutschland brachte uns zusammen, auch wenn die Welt noch nichts davon wusste. Doch während ich in Europa diente, passierte zu Hause etwas, das mein Leben zerbrach. Meine Mutter Gladys starb 1958. Sie war erst 46 Jahre alt. Der Schmerz, den ich in diesem Moment fühlte, ist schwer in Worte zu fassen. Sie war mein Halt, meine engste Vertraute. Ohne sie fühlte ich mich verloren, egal wie viele Millionen Menschen mich verehrten. Ich weinte wie ein Kind, als ich die Nachricht erhielt. Ich war am Boden zerstört. Nach meinem Dienst kehrte ich 1960 in die USA zurück, mit militärischem Haarschnitt, gereifter Haltung, aber innerlich gebrochen. Meine Mutter war nicht mehr da und nichts konnte diese Leere füllen. Gleichzeitig änderte sich meine Karriere. Während meiner Abwesenheit hatte sich die Musikszene weiterentwickelt. Neue Künstler waren aufgestiegen, Rock'n'Roll klang anders. Doch ich war entschlossen, meinen Platz zurückzuerobern. Hollywood wartete. Meine Rückkehr war ein Medienspektakel. Reporter, Kameras, Fans. Alle wollten wissen, wie klingt Elvis nach der Army. Ich nahm sofort wieder Songs auf, drehte Filme und für eine Weile lief alles wie zuvor. Aber in Wahrheit begann eine neue Phase meines Lebens. Mehr Hollywood, weniger Rock'n'Roll. Ich spielte in dutzenden Filmen, die Studios liebten mich dafür, das Publikum zahlte, aber die Musik rückte in den Hintergrund. Statt auf Tour zu gehen, stand ich vor Kameras, sang Lieder für Soundtracks. Es war Arbeit, es brachte Geld, aber es erfüllte mich nicht so wie früher. Und doch. Diese Jahre prägten mich. Sie zeigten mir, wie zerbrechlich alles ist. Ruhm, Karriere, Geld, das konnte ich alles verlieren oder verändern. Aber die Erinnerung an meine Mutter, die Jahre in Deutschland, die Kameradschaft im Militär, das blieb. Ich war der King, ja. Aber ich war auch ein Sohn, der seine Mutter verloren hatte. Ein Mann, der versuchte, stark zu sein, während sein Herz blutete. Die 60er Jahre waren für mich eine merkwürdige Zeit. Ich drehte einen Film nach dem anderen. Blue Hawaii, Viva Las Vegas, Girls, Girls, Girls und viele mehr. Die Studios liebten es, die Fans strömten in die Kinos und die Kassen klingelten. Aber tief in mir wuchs eine Leere. Ich wollte kein bloßer Schauspieler sein, der harmlose Lieder in kitschigen Filmen sang. Ich war Musiker. Ich war Rock'n'Roll. Doch dieser Teil von mir war fast verloren gegangen. 1968 kam die Wende. NBC bot mir ein Fernsehspecial an. Für viele war ich schon ein alter Star, jemand, dessen Zeit vorbei war. Die Beatles beherrschten die Charts, die Rolling Stones elektrisierten die Massen. Doch ich wusste, dies war meine Chance, es allen zu zeigen. Das 68 Comeback Special wurde ein Meilenstein. In schwarzem Lederanzug mit Gitarre in der Hand stand ich wieder auf der Bühne. Roh, ehrlich, leidenschaftlich. Ich sang Heartbreak Hotel, Hound Dog, Jailhouse Rock. Als wäre ich wieder 19 Jahre alt. Der Schweiß lief mir übers Gesicht, das Publikum tobte. Millionen sahen im Fernsehen, wie Elvis Presley zurückkam. Nicht als Filmstar, sondern als Musiker, als Performer, als der King of Rock'n'Roll. Dieser Auftritt gab mir neues Leben. Es war, als hätte ich meine Seele zurückgewonnen. Und es öffnete die Tür zu einem neuen Kapitel. Las Vegas. 1969 begann ich, im International Hotel, später Hilton, in Las Vegas aufzutreten. Riesige Shows mit Orchester, Background-Sängerinnen, Lichteffekten. Jede Nacht war die Bühne mein Königreich. Ich sang alte Hits, neue Songs, Balladen, Rock, Gospel. Ich war nicht mehr nur der Junge aus Tupelo, ich war ein Entertainer, der Tausende Nacht für Nacht in den Bann zog. Das Publikum war wild gemischt, alte Fans, die mit mir aufgewachsen waren, neue, die von der Energie angezogen wurden und sogar Prominente, die sehen wollten, ob ich wirklich noch der König war. Sie bekamen eine Show, wie sie es noch nie gesehen hatten. Ich rannte über die Bühne, warf meine Schals ins Publikum, verteilte Küsse, verbeugte mich tief. Doch der Preis war hoch. Die Shows in Las Vegas forderten alles von mir. Oft zweimal am Tag, wochenlang, monatelang. Ich liebte die Bühne, aber ich begann, mich immer mehr auf Medikamente zu verlassen, um durchzuhalten. Aufputscher, um die Energie zu haben, Beruhigungsmittel, um wieder schlafen zu können. Es war ein Teufelskreis. Privat heiratete ich 1967 Priscilla. Unsere Tochter Lisa Marie wurde 1968 geboren. Für einen Moment schien mein Leben vollkommen. Karriere, Familie, Bühne. Aber die Belastungen, der Druck, die Drogen, sie nagten an mir und an unserer Ehe. Wir entfremdeten uns langsam, auch wenn wir uns liebten. Trotzdem, die späten 60er und frühen 70er waren Jahre, in denen ich wieder strahlte. Ich stand nicht mehr im Schatten von Filmen oder Managementplänen. Ich stand wieder im Licht der Musik. Songs wie Suspicious Minds oder In the Ghetto bewiesen, dass ich noch immer Hits schaffen konnte, die die Menschen berührten. Ich erinnere mich an den Moment, als ich nach dem Comeback-Special die Bühne verließ. Ein Reporter fragte mich: Elvis, wie fühlt es sich an, zurück zu sein? Ich lächelte und sagte nur: Ich war nie wirklich weg. Die 70er Jahre waren eine Achterbahnfahrt. Nach meinem großen Comeback war ich wieder oben, doch gleichzeitig begann mein Abstieg, langsam, fast unmerklich, aber unaufhaltsam. Las Vegas wurde zu meiner zweiten Heimat. Jedes Mal, wenn ich die Bühne betrat, spürte ich diese Energie, diese Verbindung zum Publikum. Aber hinter den Kulissen sah es anders aus. Die Shows waren endlos, der Druck erdrückend. Ich nahm immer mehr Medikamente, um durchzuhalten. Pillen zum Wachwerden, Pillen zum Schlafen, Pillen gegen Schmerzen. Ärzte und Freunde sagten, ich müsse aufpassen, aber ich war gefangen in einem Kreislauf, aus dem ich nicht mehr herauskam. Meine Ehe mit Priscilla zerbrach. 1973 ließen wir uns scheiden. Es war schmerzhaft, aber unvermeidlich. Wir hatten uns entfremdet. Die Welt sah mich als Idol, als den unantastbaren King. Doch zu Hause war ich nur ein Mann, der versuchte, seine Familie zusammenzuhalten und scheiterte. Lisa Marie blieb das Wichtigste in meinem Leben. Sie war mein ganzer Stolz, mein Herz. Ich zog mich immer mehr in Graceland zurück. Mein Anwesen in Memphis war voller Menschen, Freunde, Mitarbeiter, die Memphis-Mafia. Aber oft fühlte ich mich einsam, trotz all der Gesellschaft. Ich war von Menschen umgeben, die alles für mich taten, aber selten jemandem, der mir wirklich die Wahrheit sagte. Körperlich veränderte ich mich. Ich nahm zu, meine Bewegungen wurden schwerfälliger. Die einstige Eleganz auf der Bühne wich Anstrengung, aber sobald die Musik spielte, kam noch immer dieser alte Funke zurück. Ich gab alles, auch wenn es mich fast zerstörte. 1973 gab ich ein Konzert, das um die Welt ging. Aloha from Hawaii. Es war das erste Konzert, das weltweit per Satellit übertragen wurde. Mehr als 1 Milliarde Zuschauer. Ein Rekord, ein Triumph. Für einen Moment war ich wieder der unbestrittene King. Doch nach den Shows war ich allein mit meinen Dämonen. Ich spürte, dass ich nicht mehr derselbe war. Die Medikamente, das ungesunde Leben, die Einsamkeit, sie fraßen mich auf. Ärzte warnten mich, Freunde baten mich, kürzer zu treten. Aber die Maschinerie lief weiter. Manager, Verträge, Fans, alle wollten mehr. Und ich konnte nicht Nein sagen. Manchmal schaute ich in den Spiegel und erkannte den Jungen aus Tupelo kaum wieder. Statt des energiegeladenen Rock'n'Roll-Rebellen sah ich einen müden Mann mit aufgequollenem Gesicht und traurigen Augen. Aber wenn die Vorhänge aufgingen, trug ich das weiße Jumpsuit-Kostüm, setzte mein Lächeln auf und wurde wieder Elvis Presley, zumindest für ein paar Stunden. Die letzten Jahre waren ein Kampf zwischen Glanz und Dunkelheit. Ich wusste, dass ich meinen Körper und meine Seele ruinierte. Doch ich wusste auch, dass ich ohne die Bühne, ohne die Musik nicht leben konnte. Am Ende blieb ich ein Gefangener meines eigenen Mythos. Der King of Rock'n'Roll, verehrt, bejubelt, aber innerlich einsamer und verletzlicher denn je. Der 16. August 1977, das war der Tag, an dem mein Herz endgültig aufgab. Ich war 42 Jahre alt. Für viele kam mein Tod plötzlich. Doch die, die mir nahe standen, wussten, mein Körper war am Ende, meine Seele erschöpft. Medikamente, Druck, Einsamkeit, sie hatten ihren Tribut gefordert. Doch mein Ende war nicht das Ende meiner Geschichte. Im Gegenteil, in vielerlei Hinsicht begann sie erst danach. Graceland, mein Zuhause in Memphis, wurde zu einem Pilgerort. Jeden Tag kommen Tausende, um durch die Räume zu gehen, in denen ich lebte, lachte, liebte. Sie sehen mein Klavier, meine goldenen Schallplatten, meine Kostüme und spüren noch immer etwas von der Magie, die mich umgab. Meine Musik lebt weiter. Hound Dog, Suspicious Minds, Love Me Tender. Sie laufen noch heute im Radio, werden gecovert, gefeiert. Ganze Generationen, die mich nie live gesehen haben, kennen dennoch meine Stimme. Die Menschen nennen mich The King. Aber ich war mehr als nur ein Musiker. Ich war ein Symbol für Aufbruch, für Rebellion, für den Mut, etwas Neues zu wagen. Ich nahm Blues, Country, Gospel, Rock'n'Roll und mischte sie zu etwas, das die Welt noch nie gehört hatte. Manchmal sagen sie, Elvis lebt. Sie meinen damit nicht, dass ich noch irgendwo unter uns bin, versteckt in einer kleinen Stadt. Sie meinen, dass meine Musik, mein Geist, meine Geschichte weiterleben. In jedem, der tanzt, wenn er meine Lieder hört. In jedem, der spürt, wie viel Leidenschaft und Schmerz in meiner Stimme lag. Ja, ich habe Fehler gemacht. Ich war schwach, ich war einsam, ich war gefangen in Ruhm und Erwartung. Aber ich habe immer gesungen, gespielt, gegeben, was ich hatte. Jede Note, jedes Lächeln, jede Bewegung auf der Bühne. Das war echt. Wenn ich heute zurückblicke, frage ich mich nicht, was hätte sein können. Ich sehe das, was war. ein Junge aus Tupelo, der davon träumte, Musik zu machen und der schließlich die Welt eroberte. Mein Vermächtnis ist nicht nur in Platten und Filmen, es ist in den Herzen der Menschen. Ich habe sie berührt, zum Lachen gebracht, zum Weinen, zum Träumen. Und das ist mehr, als ich mir je erhoffen konnte. Auch erinnert euch an mich, wenn ihr meine Lieder hört, nicht nur als den King in glitzernden Anzügen, sondern als Elvis, den Jungen mit der Gitarre, der einfach nur singen wollte. Denn solange ihr meine Musik hört, solange ihr meinen Namen sagt, solange ihr tanzt, wenn die ersten Töne von Jailhouse Rock einsetzen, solange lebe ich weiter. Elvis hat das Gebäude verlassen. Ja, das stimmt. Aber Elvis lebt in euch, in eurer Musik, in eurer Erinnerung. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere, bewerte und teile den Podcast mit Freunden. Und vor allem, schreib uns, wessen Geschichte soll als nächstes lebendig werden? Deine Stimme entscheidet über die Vergangenheit von morgen. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.